Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und mit mir im Studio ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel, der beste rechtsmedizinische Experte, den ich mir vorstellen kann. Und ohne dich geht hier ja in unserem Podcast überhaupt nichts.
Ja, moin, liebe alle. Normalerweise denkt der Zuhörer, denke ich, also normalerweise sezieren sie in der Rechtsmedizin bei Mord und Totschlag. Aber ehrlich gesagt, die Tagesroutine in einem Institut für Rechtsmedizin sieht ganz anders aus. Plötzlicher Tod aus innerer Ursache, ärztlicher Kunstfehler, ja, oder auch Verkehrsunfall, Arbeitsunfall. Also viele andere Themen, die jedenfalls zahlenmäßig viel häufiger vorkommen. Und das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, liegt mir seit Jahren ganz besonders am Herzen. Es soll heute um einen ganz speziellen Serienkiller gehen. Ein Serienkiller, der sehr, sehr viele Menschen auf dem Gewissen hat. In der ganzen Welt mehrere Millionen. Ich möchte aber auch darüber sprechen, wie wir uns vor der Bedrohung durch diesen Serienkiller schützen können. Und, was mir ganz wichtig ist, wie wir damit umgehen, ohne unser Leben zu sehr einzuschränken. Ich meine, nicht angstbesetzt und nicht eingeschlossen im Lockdown, sondern ja, möglichst mit allen Freiheiten.
Ich weiß natürlich, dass du mit diesem Serienkiller nicht etwa einen Axtmörder, eine Giftmischerin oder einen Auftragskiller meinst, der mit Pistole und anderen Schusswaffen Menschen niederstreckt. Wir reden heute ganz konkret über Corona.
Wir reden über Coronaviren, die im Jahre 2019 angefangen haben, ja, unser Leben ganz entscheidend mitzubestimmen. Es geht um die Krankheit Covid-19. Noch einmal Covid wie Coronavirus Disease. Covid-19 heißt die Krankheit. Und wenn manche Hörer vielleicht meinen, dieses Virus haben wir doch längst hinter uns gelassen. Was wollen die jetzt mit den ollen Kamellen? Corona ist noch immer aktuell. Bettina, aus der Pandemie ist jetzt eine Endemie geworden.
Dann erklär doch bitte gleich mal, was die Pandemie von der Endemie unterscheidet oder umgekehrt. Was ist die Endemie, was sie vielleicht jetzt weniger gefährlich macht als die Pandemie?
Ja, ein Erreger, der in einer bestimmten Region und in einer bestimmten Bevölkerung gleichmäßig, aber verstärkt auftritt, immer wieder, eventuell saisonal, ja, betont, den bezeichnen wir dann als endemisch. Der kommt in der Bevölkerung einfach so vor, zum Beispiel, wie das Grippevirus. Und es gibt auch immer wieder Todesfälle mit diesen Viren. Beispielsweise habe ich gerade in der letzten Woche, als ich in Schwerin die Krematoriumsleichenschau durchgeführt habe, immerhin 7 Tote mit einer Covid-19-Infektion untersucht. Das sind nicht wenig.
Also ich möchte jetzt nochmal daran erinnern, dieser Podcast wird Ende des Jahres 2024 aufgezeichnet. Also eigentlich zu einer Zeit, wo Corona gar nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit ein Thema ist. Aber wenn ich dich richtig verstehe, könnte es oder sollte es noch ein Thema sein.
Du verstehst mich richtig, wie meistens.
Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
Nur zu einer Zahl. Jetzt zurzeit beträgt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz 1259 im Hinblick auf Corona-Infektionen.
1259.
Das hätte uns seinerzeit während der Pandemie schrecklich nervös gemacht und wir hätten sehr, sehr viel Angst gehabt. Heute wird diese Zahl, ja ehrlich gesagt, gar nicht mehr richtig registriert. Die Pandemie mit den letzten Maßnahmen ist am 7.4.2023 ausgelaufen. So einfach ist das. Jetzt gibt es die nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, ganz im Gegenteil, Corona gibt es immer noch und wird es auch in den nächsten Jahren stets geben.
Gut, dann blicken wir doch bitte mal auf die Anfänge von Corona zurück. Zu Beginn jener Zeit, als dieses Virus massiv in unser Leben eindrang, also Ende des Jahres 2019, da haben wir uns zunächst noch ganz sicher gefühlt. Die Gefahr schien ja sehr weit weg zu sein, tief in China, ja, also mit anderen Worten fast am anderen Ende der Welt. Von Deutschland bis China trennen uns grob 8.175 Kilometer, also ich sag mal rund 8.200, die uns zu der Zeit von einer Bedrohung getrennt haben. Das wäre ja eine beruhigende Distanz eigentlich, so haben wir es zumindest zunächst wahrgenommen. Also keine Panik.
Das haben damals zunächst einmal die Politiker auch so gesagt, keine Panik, später war das dann sehr schnell anders.
Ja, also von wegen Panik. Es ist nämlich so, dass dieses scheinbar so weit entfernte Schreckgespenst doch anders ist, als man zunächst vielleicht vermutet hatte. Tatsächlich ist es so, die Arme dieses Virus reichen weit. Seine verheerende Wirkung, die kannte dann im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen. Es hat sich rasend schnell auf der Welt ausgebreitet, drang erst von Asien nach Europa vor, kam dann immer näher nach Deutschland. Ja, den Namen haben wir schon erwähnt, Covid-19. Man kann es auch SARS-CoV-2 oder schlicht neues Coronavirus nennen. Alle diese Begriffe gingen damals durch die Medien.
Bald werden Tausende Betroffene gemeldet. Zunächst vor allem aus Norditalien, dann kamen die Meldungen aus Spanien, Frankreich, ja und speziell auch aus den Alpenländern mit Skitourismus. Von dort kamen die Infektionen dann ja speziell auch nach Hamburg. Das hat etwas zu tun mit den speziellen Frühjahrsferien und dem Skilaufen der Hamburger. Ja, und dann gibt es auch hier in Deutschland zahlreiche Tote. Das Virus ist überall. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von der schwersten Situation für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich sehe das sehr kritisch. Damit hat sie in erster Linie Angst geschürt, Panik hervorgerufen und falsche Entscheidungen vorprogrammiert. Ja, und dann werden allabendlich vor allem neue Todeszahlen in den Nachrichten verkündet. Übrigens, Macron war in seiner Ausdrucksweise ähnlich wie Angela Merkel.
Du meinst den französischen Präsidenten.
Genau, der französische Präsident hat gesagt, wir liegen im Krieg mit dem Virus. Also auch ein sehr heftiges Bild von den Wirkungen dieses Virus.
Naja, letztlich kam das Virus ja auch nach Hamburg. Du hast es gerade erwähnt, unter anderem durch Leute, die in den Skigebieten Urlaub gemacht hatten, aber sicherlich auch auf anderen Wegen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Fall, in dem es hier in Hamburg, also in der Hansestadt, zu einem bedauerlichen Todesfall kam. Getroffen hatte es einen Feuerwehrmann aus dieser Stadt und meines Wissens war er überhaupt der erste Deutsche, der an Corona starb.
Genau, das war der erste Corona-Tote und ich habe ihn obduziert. Registriert wurde er später, das als kleine Geschichte nebenher, übrigens für Schleswig-Holstein, weil dort sein Wohnsitz war, gearbeitet hat dieser Feuerwehrmann in Hamburg, so wie du das gesagt hast. Das war eine sehr traurige Geschichte. Dabei hatte es eigentlich für ein Hamburger Ehepaar zu einem besonders schönen Erlebnis kommen sollen, nämlich eine Traumreise nach Ägypten anlässlich ihrer Silberhochzeit, also jetzt im Frühjahr 2020. Sie hatten sich schon lange einen Urlaub in Ägypten gewünscht, einem Land, das sie schon immer fasziniert hat. Das Ehepaar, wir nennen die beiden hier jetzt im Podcast Sabine und Thorsten G., die wollten die Stätten in Ägypten besuchen, die sie im Grunde schon aus ihren Lieblingsfilmen ganz gut kannten. Und am besten kannten sie Agatha Christies Tod auf dem Nil.
Also Tod auf dem Nil, dieser Filmtitel klingt ja fast wie eine Kurzbeschreibung des Schicksals, das dieses Ehepaar aus Hamburg dann ereilt hat. Und auch Sabine G. sagte dann später, dieses Tod auf dem Nil höre sich im Nachhinein an für sie wie ein trauriges Omen. Niemals, so sagte die 59-Jährige später, hätte ich geglaubt, dass dieser Filmtitel für uns quasi zum Schicksal werden würde. Denn ihr Mann Thorsten starb wenige Tage nach einer Nilkreuzfahrt im ägyptischen Hurghada. Ja, und seine Frau hat dir und mir später sehr genau geschildert, wie sie diese schlimme Zeit erlebt hat, als ihr Mann erkrankt ist und dann verstorben ist.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, was Sabine G. Seinerzeit erzählt hat. Die letzten Worte, die sie von ihrem Mann gehört hat, waren: Wir sehen uns dann übermorgen. Ja, das war am Ende ihrer Ägyptenreise und bei ihrem Abschied in Hurghada am 6. März 2020. Da lag dieser Thorsten G., der Feuerwehrmann aus Hamburg, schon in Hurghada im Krankenhaus. Er dachte eigentlich, er habe sich lediglich eine hartnäckige Erkältung eingefangen, leide maximal unter einer beginnenden Lungenentzündung. Also von Corona, Covid-19 und SARS-CoV-2 war da eigentlich gar nicht die Rede. Der Plan war, dass seine Frau den gebuchten Rückflug antritt, er sich aber in Ägypten noch ein paar Tage von seiner Erkrankung erholt und dann ebenfalls hinterher nach Hamburg fliegt.
Also wenn man das berücksichtigt, diese Planung, die dieses Ehepaar hatte, als der Mann dann erkrankt war, nämlich dieses "Wir sehen uns dann übermorgen", das wäre dann ja unter diesen Umständen ein absolut passender Abschiedsgruß, jetzt kein Pathos, kein großes Drama. Wieso auch? Das Ehepaar wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass es ein Abschied für immer sein würde. Dass also Sabine G. ihren Mann,
ein Mann, den sie schon seit der Grundschule kannte und mit dem sie eigentlich einen sorglosen und aktiven Ruhestand hatte genießen wollen, dass sie diesen Mann niemals wiedersehen würde. Das wussten beide nicht.
Ja, aber so war das leider. Am 8. März 2020 bekam Sabine G. die Todesnachricht. An jenem Abend, so erzählte es die gebürtige Hamburgerin später, klingelten zwei Polizisten abends an ihrer Haustür. Das ist so ähnlich wie im Krimi.
Ja, so kennt man diese Szenen, wenn man eben beispielsweise den Tatort guckt. Ne, die Beamten, die dann an der Haustür klingeln, dann sagen, wir müssen ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ja, mir hat Sabine G. erzählt, dass es tatsächlich so eine Szene gewesen sei, wie man sie aus beispielsweise Tatort kennt. Die beiden Polizisten sagten demnach zu ihr, wir müssen Ihnen leider die Mitteilung machen, Ihr Mann ist verstorben. Und Sabine G. erzählte mir weiter, dass diese Nachricht für sie unfassbar gewesen sei. Sie habe wirklich unter Schock gestanden. Wörtlich sagte sie dann, meine ganze Welt ist zusammengebrochen.
Die 59-Jährige hätte wirklich vorher nie geglaubt, dass ihr Mann ernsthaft etwas passieren könnte. Ihr Sohn hatte vorher in den Nachrichten zwar gehört, dass es ein 59 Jahre altes Corona-Opfer in Hurghada gegeben habe. Da meinten wir zwar, so sagte das Sabine G., das könnte vom Alter her hinkommen, aber wir hatten keinen Moment den Gedanken, dass das wirklich mein Mann ist. Ja, auch diesen Zusammenhang mit Corona haben wir zurzeit gar nicht so erkannt. Umso größer also der Schock, als die Todesnachricht dann eintraf.
Naja, es gab dann ja noch weitere Nachrichten für Sabine G. und zwar auch vom Gesundheitsamt. Die haben sie nämlich aufgefordert, in eine nahegelegene Ärztepraxis zu fahren, wo sie selber dann einen Corona-Test machen sollte. Das hat sie dann auch gemacht. Der Test war negativ, dieses Ergebnis war negativ. Sie war also gesund. Und kurz danach, so erzählte sie es mir, erfolgte dann ein weiterer Anruf des Gesundheitsamtes. Und zwar erhielt sie diesmal die Mitteilung, dass sie angezeigt worden sei. Es war nämlich so, dass offenbar jemand sie beschuldigt hatte, sie sei einkaufen gegangen, obwohl sie eigentlich in Quarantäne gehört hätte oder in Quarantäne hätte sein müssen. Und da sagte sie dazu einigermaßen ratlos, sie konnte das gar nicht fassen, was sie da hörte. Diese Anzeige kam noch hinzu, zu dem ganzen Elend, zu der Dramatik.
Ja, ich erinnere mich noch an diese Situation damals. Das war ja wirklich gräuslich, dass sogar die Nachbarn hinter einem hinterher spioniert haben und dann in den folgenden Wochen und Monaten Lockdowns kamen, wo man ganz genau beobachtet wurde, dass man auch bloß nicht zu zweit draußen spazieren geht oder etwa, dass die Kinder zusammenspielen. Das war ja insofern tatsächlich eine sehr, sehr böse Zeit. Übrigens, im Hinblick auf Dramatik muss man noch Folgendes nachtragen. Für die Ehefrau gestaltete es sich tatsächlich sehr bürokratisch, ihren verstorbenen Mann aus Ägypten zurück nach Hause zu holen, also als Leichnam im Sarg. Es hat fast zwei Wochen gedauert. Am 20. März war es schließlich soweit, der Leichnam wurde zu uns ins Hamburger Institut für Rechtsmedizin überführt. Die Ehefrau hatte zwischenzeitlich Kontakt mit mir aufgenommen und sie sagte ausdrücklich, ich wollte eine Obduktion, um genau zu wissen, woran er gestorben ist. Das war unbedingt im Sinn meines Mannes, so erzählte das die Witwe. Die Familie hat uns insgesamt dann gebeten, den Fall detailliert zu untersuchen. Als der Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin nach Hamburg kam, war zwar schon eine ganze Zeit vergangen seit dem Eintritt des Todes, aber immerhin, dieser Leichnam war professionell einbalsamiert, also der Körper war gut erhalten, weil man vor allen Dingen Formalin in die Blutadern hatte hineinlaufen lassen und in den Körper hineingespritzt hat. Also alle Organstrukturen waren gut erhalten. Wir konnten unsere Diagnosen tatsächlich exakt stellen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ihr habt dann also eine Obduktion durchgeführt, so wie es die Witwe wollte und so wie sie auch gesagt hatte, dass es im Sinne ihres Mannes gewesen wäre. Was waren denn eure Erkenntnisse? Was war das Ergebnis der Obduktion?
Nun, ich darf daran erinnern, dass damals der Nachweis des Virus tatsächlich noch etwas komplizierter war, als das später mit den Reihenuntersuchungen und den selbst durchgeführten Testuntersuchungen möglich war. Aber in diesem Fall haben die Virusforscher, also die Virologen des UKE, den Nachweis des Coronavirus auch im einbalsamierten Leichnam führen können. Und es war nachweisbar, dass tatsächlich eine hohe Viruslast vorlag, also eine hohe Aktivität von Virus. Und wir hatten jetzt abgesehen davon, dass die Virusinfektion dann klar war, von unseren Diagnosen her eine für diese Erkrankung sehr typische Entzündung der Atemwege gefunden, also eine Kehlkopfentzündung, eine Entzündung der Bronchien, eine Bronchitis und dann eine Lungenentzündung. Es war ganz eindeutig, dass dieser Mann an Covid-19 gestorben ist, also eine ganz klare Diagnose.
Ich weiß, dass ihr nach diesem ersten Hamburger Todesfall durch Corona noch viele weitere Tote, die offenbar an Covid-19 verstorben waren, obduziert habt im Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Und ihr habt die Erkenntnis gewonnen, dass viele dieser Corona-Opfer Vorerkrankungen hatten. Wie war es bei dem Hamburger Feuerwehrmann?
Bettina, zunächst nochmal ganz allgemein, das war der erste Corona-Tote, den wir obduziert haben. Es ist mir dann gelungen, durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde und den Gesundheitsämtern in Hamburg zu erreichen, dass wir praktisch sämtliche Corona-Toten in den nächsten Monaten obduziert haben. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. In dieser Untersuchungsdichte war das nur in Hamburg der Fall. Ich kann sagen, das war unser sogenannter Hamburger Weg. Und dieser Hamburger Weg war nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, ja, einmalig.
Wie viele Verstorbene habt ihr denn etwa obduziert in der Zeit, in den ersten Wochen oder Monaten?
Ja, wir haben in der ersten Zeit letztlich dann eine Statistik vorgelegt über etwa 750 Obduktionen von Menschen, die an einer Corona-Infektion gestorben waren.
Das ist eine Menge. Da könnt ihr sicher weitreichende Erkenntnisse gewonnen haben.
Ja, wir haben deutlich mehr sogenannte Corona-Tote obduziert als der gesamte Rest von Deutschland. Das war damals eine sehr ungewöhnliche Situation. Nun, du hast ja auch gefragt, was bei dieser oder diesen Obduktionen herausgekommen ist. Im Fall des Feuerwehrmanns haben wir beispielsweise auch festgestellt, dass dieser tatsächlich diverse Vorkrankheiten hatte. Ganz allgemein war es so, dass wir im Prinzip bei allen Corona-Toten sehr umfangreiche und zahlreiche Vorerkrankungen festgestellt haben. Ich will ja auch nochmal daran erinnern, die Verstorbenen waren meistens tatsächlich sehr alt. Das Lebensalter war über 80. Der erste, der Feuerwehrmann, war relativ jung. Also der ist 59 Jahre alt geworden. Ohne darauf näher einzugehen, will ich sagen, trotzdem hatte er schon eine ganze Reihe von Vorerkrankungen. Und er hatte diese, obwohl er sich noch auf diese Ägyptenreise begeben hatte. Und das ist gar nicht so selten der Fall. Im Grunde ja auch ganz glücklich, dass viele Menschen im Detail gar nicht wissen, wie krank ihre inneren Organe sind.
Weil sie dann auch Zukunftspläne machen, weil sie sich eben nicht einschränken oder verängstigen lassen, so verstehe ich dich jetzt. Insgesamt Vorerkrankung, kannst du da etwas sagen, was üblicherweise war oder was ganz typisch war? Ich denke zum Beispiel an vorgeschädigte Organe, das habt ihr doch häufiger gefunden.
Also wir haben in sehr vielen Fällen chronische Erkrankungen gefunden, des Herz-Kreislauf-Systems, hochgradige Arteriosklerose, Herz-Kranzschlagader, Verhärtung, Zustand nach Herzinfarkten, dann aber vor allen Dingen auch ziemlich häufig Krebserkrankungen. Die Menschen waren tatsächlich auch dann belastet durch zusätzliche Chemotherapie. Auch viele andere Erkrankungen haben eine Rolle gespielt, Diabetes mellitus. Und es gab auch einen Zusammenhang zum Beispiel mit Demenz. Bei der Demenz war ein besonderes Problem die Isolierung und auch die Therapie dieser Schwerkranken. Und das hohe Alter habe ich schon erwähnt. Also insgesamt war das so eine Konstellation, wo man sagen konnte, diese Menschen sind ganz erheblich vorbelastet. Jüngere sind praktisch nie an einer Corona-Infektion gestorben oder das war die absolute Ausnahme.
Du hast hier diverse Vorerkrankungen genannt. War es nicht auch so, dass viele der Verstorbenen zu Lebzeiten starke Raucher gewesen waren oder beispielsweise durch Übergewicht zu einer Risikogruppe gehörten?
Ja, genau, das ist richtig. Also die Erinnerung ist bei mir noch ganz lebhaft, dass unter den Toten tatsächlich relativ viele waren mit einem überhöhten Körpergewicht. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an die Bilder von den Intensivstationen. Die wurden damals ja relativ häufig gezeigt. Und meistens betraf das dann tatsächlich Personen mit einer erheblichen Leibesfülle, die dort unter den dünnen Decken im Bett lagen und die tatsächlich überall Infusionen hatten, die in sie hineinliefen oder auch Herzunterstützungssysteme. Es sind ja sehr viele auf den Intensivstationen gelandet.
Lass uns bitte zunächst nochmal zu dem an Corona verstorbenen Feuerwehrmann Thorsten G. zurückkommen. Seine Frau hat mir später erzählt, dass sie die Nachricht, dass ihr Mann Vorerkrankungen hatte, noch gar nicht richtig fassen könne. Offenbar hat er das ja auch selber gar nicht gewusst. Sie sagte, er war ein extrem aktiver Mann, er war gut in Form. Es passt einfach nicht in meinen Kopf, dass er erkrankt war. Und sie erzählte weiter, dass auch die medizinischen Tests, denen er sich als Feuerwehrmann jährlich habe unterziehen müssen, dass diese stets ohne Befund gewesen seien. Ihr Mann sei 35 Jahre lang bei der Feuerwehr gewesen und auch seine Freizeit habe er sehr aktiv gestaltet. Also das klingt nach einem wirklich sportlichen Menschen. Und sie sagte dann weiter, zu Hause war bei uns im Ort sein Refugium, hier arbeitete er im Garten, ging oft joggen, fuhr viel Rad.
Ja, aber bei der Feuerwehr hat er tatsächlich auch Innendienst gemacht in den letzten Jahren. Es kann auch gut sein, dass der Mann viel Sport getrieben hat und insgesamt ein aktives Leben hatte. Trotzdem waren die Befunde, dass sein Herz und das Arteriensystem erheblich vorgeschädigt waren, ganz eindeutig. Und damit war er dann, ohne es zu wissen, besonders anfällig für die Folgen der Coronavirus-Infektion.
Wir dürfen ja in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, als das Paar am 22. Februar 2020 zu seinem zweiwöchigen Ägyptenurlaub aufgebrochen war, da war das Coronavirus ja im wahrsten Sinne des Wortes noch weit weg. Es gab zu dem Zeitpunkt zwar beängstigende Nachrichten aus China und auch erste Erkrankte in Europa, unter anderem in Bayern. Aber Sabine G. erzählte, dass sie nach ihrem Reisestart, der wie gesagt im Februar 2020 war, dass sie danach nichts mehr von dem Virus gehört hätten. Also deshalb waren sie nicht weiter besorgt und erst auf dem Rückflug nach Deutschland nach dieser Reise hätten sie die Nachrichten eingeholt und da haben sie dann auch die Beschränkungen, die mittlerweile in Deutschland dann anfingen fürs öffentliche Leben, die habe sie dann erlebt und sie sagte weiter, als ich von den Kranken und Toten in anderen Ländern erfuhr, war das wie eine fremde Welt.
Das war damals für Sabine und Thorsten G. die erste größere Fernreise seit Jahren. Und dort in Ägypten besuchten sie viele Städte, die man üblicherweise anschaut. Zum Beispiel das Tal der Könige und Luxor. Ich habe übrigens mit der Ehefrau lange darüber diskutiert, wie die ersten Symptome aufgetreten sind, wann im Hinblick auf die Reisevorbereitung und die Reise. Ich bin sehr sicher, dass die Infektion erst während dieser Fahrt auf dem Nil entstanden ist. Und das ist auch dadurch erklärlich, dass man in Ägypten damals die Infektionsgefahr noch nicht in dem Maß beachtet hat und Quarantänebestimmungen noch keine relevante Rolle spielten. Es war dann so, dass der Feuerwehrmann am 28. Februar über Schwindel und Flimmern vor den Augen geklagt hat. Er hat geschwitzt und dann gefroren. Es kam dann auch noch Schüttelfrost und Husten dazu und Fieber. Also die sehr typischen Symptome, die wir heute auch mit einer Corona-Infektion verbinden. Damals wusste man das noch nicht so genau und vor allen Dingen die beiden aus Hamburg kannten die Problematik nicht von dieser Seite. Das Paar ging vielmehr davon aus, dass der Thorsten G. sich eine ja sozusagen normale Erkältung eingefangen hat.
Also das wäre ja auch logisch, dass man zunächst bei diesen Symptomen an eine Erkältung oder vielleicht an einen grippalen Infekt denkt, wenn man sich medizinisch nicht gut auskennt. Und ich glaube, das war damals bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall, dass man einfach eben nicht, ich sag mal, aufmerksam genug oder alarmiert war, sondern dass man halt dachte, okay, das ist jetzt ein grippaler Infekt, eine Erkältung, wie auch immer. Deshalb warnte sich dieses Paar eben ausgehend von einer Erkältung auch zunächst an den Hotelarzt. Dieser verabreichte Thorsten G. dann, so hat es seine Frau erzählt, Hustensaft, eine Infusion und ein Antibiotikum. Aber das half alles nicht, sein Zustand verschlechterte sich. Der Hamburger, der 59-Jährige, bekam hohes Fieber und Husten, wurde dann in eine Privatklinik geschickt, wo unter anderem seine Lunge geröntgt wurde. Und schließlich wurde er in eine weitere Klinik verlegt und kam dort dann auf die Quarantänestation. Seine Frau erzählte mir später, dass sie über die hygienischen Verhältnisse, die dort in dieser Klinik auf der Quarantänestation herrschten, dass sie da ziemlich entsetzt gewesen sei.
Kurzer Einwurf zwischendurch. Also ich will hier nicht über die richtige Therapie von Covid-19-Infektionen reden. Aber dass damals ja die Orientierung nicht so optimal war in Ägypten, erkennt man auch daran, dass zunächst einmal als erstes ein Antibiotikum verabreicht wurde. Das hilft bekanntlich bei Virusinfektionen überhaupt nicht und ist ein Hinweis darauf, dass man damals auch in Bezug auf das Infektionsgeschehen noch nicht so gut Bescheid wusste. Zur Frage der Hygiene. Ich habe die Fotos gesehen, die Sabine G. in der Klinik gemacht hat. Diese Bilder zeigen ja durchaus schmuddelig aussehende Bettwäsche und auch ein Badezimmer, das dringend geputzt werden müsste. Ja, da würde ich mich als Patient nicht so besonders wohlfühlen.
Ich mich auch nicht.
Und ein Mann, der dann für Thorsten G. eine Sauerstoffflasche montierte, der war in normaler Alltagskleidung unterwegs und er hüstelte selbst, also möglicherweise war er sogar selber auch noch infiziert. Und Sabine G. sagte mir später, dass sie darüber richtig geschockt gewesen ist. Doch ihr Ehemann sei wie üblich positiv und zuverlässig, nicht zuverlässig, zuversichtlich gewesen. Er sagte, er müsse jetzt noch auf Testergebnisse warten. Also es ging da um Laboruntersuchungen. Und zu seiner Ehefrau sagte er, du fliegst auf jeden Fall wie geplant. Ich komme übermorgen nach. Also er dachte, dass er kurzfristig wieder auf den Beinen ist und dann auch nach Deutschland fliegen kann.
Ja, aber so war es ja leider nicht. Thorsten G. starb dann. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass er, ohne es zu wissen, Vorerkrankungen hatte, und ähnliche Befunde habt ihr in der Rechtsmedizin bei sehr vielen weiteren Verstorbenen erhoben. Ihr habt doch Obduktion von Corona-Toten gemacht, obwohl es zunächst ausdrücklich nicht empfohlen worden war, obwohl sogar davon abgeraten worden war, oder?
Ja, genau so war das. Aber also als Rechtsmediziner kenne ich mich natürlich mit Infektionen gut aus, auch mit der Infektionsgefahr, die für die Menschen besteht, die dann einen Toten untersuchen. Und ich kann dir sagen, die hygienischen Maßnahmen an einem Institut für Rechtsmedizin, speziell bei uns in Hamburg, ermöglichen es ohne weiteres, diese Toten zu obduzieren, ohne dass eine größere Ansteckungsgefahr für die Ärzte entsteht. So ist ja dann auch dieser Hamburger Weg entstanden, in dem ich gesagt habe, nein, wir wollen da ganz genau hinschauen. Aus den Toten springt das Virus nicht heraus und die Belüftungsverhältnisse im Sektionssaal ermöglichen es uns, tatsächlich gefahrlos zu obduzieren. Und meine Devise war immer, wenn wir die Krankheit kennenlernen wollen, dann müssen wir vor allen Dingen auch die Toten obduzieren. Ich will genau wissen, was in dem Menschen abgelaufen ist, wie die Krankheit die inneren Organe gepackt hat, wie die Todesursache war, aber wie vor allen Dingen auch alle anderen Krankheitserscheinungen waren. Nur wenn man die Toten genau untersucht, kann man den Lebenden helfen. Ganz eindeutig. Also Fakten, 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 wie immer. Und dass das Robert-Koch-Institut hier die Infektionsgefahr in den Vordergrund gestellt hat, war für mich als Rechtsmediziner völlig unverständlich.
Auch wenn es natürlich eine ungewohnte und auch alarmierende Situation war, dass es plötzlich auch in Deutschland und hier in Hamburg damals plötzlich viele Corona-Tote gab. Deine Devise war, auch in so einer Situation soll man nicht in Panik verfallen, oder?
Das ist genau richtig. Also Angst ist immer ein schlechter Berater. Und die Angst gehört auf keinen Fall in den Sektionssaal. Also wenn ich dann zittere, dann besteht eher die Gefahr, dass ich mich tatsächlich verletze bei einer Obduktion. Da muss ich ganz ruhig sein und darf keine Angst haben. Es gibt ja auch gar keinen Grund, besonders ängstlich zu sein, weil wir uns schützen können vor einer Infektion. Angesichts einer solchen Gefahr, einer Infektion oder einer drohenden Infektion reflexartig ein Versteck zu suchen oder zu fliehen, das ist der völlig falsche Weg. Gerade als Rechtsmediziner oder auch als Pathologe muss ich unbedingt hingehen. Ich muss die Toten zu mir holen und muss sie tatsächlich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, also mit Sektion, mit Bildgebung, mit Laboruntersuchungen, sehr genau prüfen. Und bei diesem Virus gilt dann insbesondere, dass man sie in all ihren Schlupfwinkeln aufstöbern muss. Also wir wollen ganz genau wissen, ob sich das Virus im Nervensystem ausbreitet, ob es vielleicht die Niere besonders schädigt, was in der Leber passiert, im Herzmuskel. Also, wir wollen die Viren überall finden und dann wollen wir nach Wegen suchen, um uns gegen sie zu schützen, ja, um sie anzugreifen und um die Krankheit zu behandeln. Wenn wir nicht mit kühlem Kopf reagieren, dann laufen wir in Gefahr, dass das Virus tatsächlich Wege findet, um uns nachhaltig zu schädigen. Wir müssen denken, uns schützen und das Virus kennenlernen, dann können wir ihm auch entkommen. Deshalb keine Panik.
Was wir also benötigen, sind präzise Erkenntnisse und kluge Strategien, um uns gegen die tödliche Bedrohung zu wappnen und mit ihr umzugehen, so verstehe ich dich.
Auf jeden Fall. Ich bin Wissenschaftler und daher stelle ich gerne Fragen. Wenn Tote als Zahlen in einer Statistik auftauchen, die schnell erstellt und aktualisiert wird, dann werden diese Fragen für mich besonders drängend. Wer sind diese Toten? Wie kam es dazu, dass sie gestorben sind? Sind manche Menschen gefährdeter als andere? Ich will mir dann unbedingt den Körper ansehen, vor allen Dingen von innen und die inneren Organe. Und ich will die entscheidenden Fragen an die Erkrankung richten. Und ich will die Antworten, die ich zusammen mit anderen Forschern aus anderen Spezialgebieten finde, auswerten und mit diesen Erfahrungen dann die richtige Behandlung finden und Vorsorgemaßnahmen treffen. Um etwas über die Krankheit zu lernen und den Tod zu verhindern, muss man eben die Toten sehr exakt untersuchen. Ich möchte von den Toten lernen für die Lebenden. Das kennst du doch, das ist mein Credo.
Ja, das ist dein Credo, das habe ich schon oft von dir gehört, finde ich auch sehr vernünftig. Es ist aber auch schon das uralte Credo der Rechtsmedizin. Ja, von den Toten lernen für die Lebenden. Und das traf doch in diesem Fall, also bei Corona, wieder mal zu.
Na klar, im ganz besonderen Maße. Wir haben tatsächlich durch die Untersuchung der Toten, später auch durch die Untersuchung der Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen herausgefunden, wie sich das Virus im Körper ausbreitet und wie wir die Behandlungsstrategien auszurichten haben, um mit dem Virus fertig zu werden. Ich darf nur darauf hinweisen, dass schon nach relativ kurzer Zeit klar war, dass im Körper tatsächlich an vielen Stellen Blutgerinnsel entstehen und dass diese Blutgerinnsel tatsächlich gefährlich werden, insbesondere wenn sie sich in der Lunge festsetzen. Deswegen hat man sehr schnell auf der Intensivstation die Gabe von Medikamenten intensiviert, die sozusagen zu einer Blutverdünnung führen. Um das Virus tatsächlich im Körper aufzuspüren, muss man übrigens viele Methoden einsetzen. Es ist ja so winzig klein, dass man es mit einem gängigen Mikroskop nicht erkennen kann. Auch die üblichen Laboruntersuchungen helfen da nicht. Man muss mit dem Elektronenmikroskop arbeiten und beim Virusnachweis dann mit ganz besonderen Techniken arbeiten, die auf immunologischen Phänomenen beruhen und auf dem Nachweis der Virus-DNA. Wenn man sich übrigens daran erinnert, wie die Bilder vom Coronavirus dann in den ersten Nachrichtensendungen aussahen, dann war das ein kugelförmiges Gebilde mit dutzenden länglichen Spitzen an der Oberfläche, Spikes nennen wir die. Und das Ganze erinnert entfernt an einen Seeigel oder die stachelige Hülle einer Kastanie. Es ist nur eben winzig, winzig, winzig klein.
Also wenn du jetzt vom Seeigel oder der Kastanie redest, also die äußere grüne Hülle, ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Gedanken, und könnte mir auch vorstellen, dass das vor allem die Assoziationen sind, die kleine Kinder hatten, wenn sie Kastanien sammeln waren, und dass sie sagen, Mensch, das sieht doch so ähnlich aus.
Ja, die Erwachsenen haben das, glaube ich, auch schon so gesehen. Aber klar, also Kindern kann man das übrigens so auch ganz gut erkennen, wenn man über Virusstrukturen spricht, und auch die Wirkung lässt sich eben über die Spikes ganz gut erläutern. Also für mich war es extrem wichtig, das war einfach die Zielvorstellung, herauszufinden, was die Infektion mit den Coronaviren im menschlichen Körper anrichtet. Und dann auch Überlegungen anzustellen, wie wir uns möglichst resistent gegen die Folgen dieser Infektion machen können.
Ja, und dabei sind wir dann zurück bei den Obduktionen, die ihr durchgeführt habt.
Ja, unbedingt. Noch einmal, wir müssen tief in das Innere des Menschen blicken. Wir müssen uns Blutgefäße, Organe, die Gehirne ansehen, um zu verstehen, wie sich Covid-19 im Körper einnistet und verbreitet und welche Schäden an welchen Stellen angerichtet werden. Nochmal ein kleines Beispiel. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass vor allen Dingen auch von Geschmacksstörungen und Riechstörungen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen die Rede war. Wir haben dann tatsächlich die Viren gefunden in den Geschmacksknospen und im Gehirn im Bereich des Riechnerven und in der Hirnregion, die für das Riechen zuständig ist. Also die Forschungen haben gezeigt, dass auch die Symptome der Infektion durch die speziellen Wirkungen des Virus und durch den Nachweis des Virus erklärlich sind. Also wir brauchen unbedingt präzise Analysen, um dann auch Impfstoffe, das ist die nächste Stufe, zu entwickeln. Und das ist ja auch damals in einer extrem tatsächlich schnellen Art und Weise passiert. Du erinnerst dich bestimmt daran, dass die Impfstoffentwicklung ja geradezu im Rekordtempo verlief.
Das war wirklich beeindruckend, ja.
Noch einmal zu diesem Thema Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Januar 2020 schon die Corona-Epidemie zu einer gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite erklärt. Und die offizielle Erklärung zur Pandemie geschah dann am 11. März 2020. Das war die Zeit, als wir die ersten Corona-Toten in Hamburg hatten.
Also ich denke, es ging wohl den allermeisten Menschen so, dass sie die Meldung über dieses Virus interessiert und wahrscheinlich auch besorgt verfolgt haben in den Nachrichten. Man erinnert sich an die Bilder von den Toten, von überlasteten Notaufnahmen, ja, und auch von Schwerstkranken, die zumindest, macht es den Eindruck, wirklich hilflos waren, und dabei waren sie auf der Intensivstation, aber ja, war schwierig, etwas für sie zu tun.
Und außerdem geisterte das Wort Triage durch die Nachrichten. Das hat natürlich vor allen Dingen auch Angst gemacht. Triage bedeutet ja, dass Ärzte wegen zu knapper Ressourcen dann entscheiden sollen, wer von den Verletzten oder Schwerkranken noch behandelt wird, wer auf die Intensivstation kommt und wem medizinische Hilfe nicht mehr geleistet werden kann, weil die Erkrankung hoffnungslos ist. Man lässt dann diesen Menschen sterben. Also dieses Wort Triage kam häufig in den Nachrichten. In der Realität haben wir eine solche Situation nie gehabt. Unser Gesundheitssystem in Deutschland hat die gesamte Zeit funktioniert. Es war belastet, aber nicht überlastet. Auch die Intensivstationen haben in Deutschland, allerdings nicht in einigen anderen Ländern, alle Schwerkranken tatsächlich behandeln können. Und diese ja, angstmachenden Überlegungen über überlastete Intensivstationen und dieses Thema Triage hat einmal mehr vor allen Dingen die Angst gefördert.
Also ich stelle mir das so vor, wenn man wirklich als Arzt aufgefordert wird, eine Entscheidung zu fällen, der wird noch behandelt, dieser nicht, dann muss das doch für jeden Arzt ein Graus sein. Mediziner wollen behandeln, sie wollen helfen und das wiederum kann man dann am besten, wenn man das Virus und die Zerstörung, die dieses Virus im menschlichen Körper auslöst, versteht.
Naja klar, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was mich damals tatsächlich extrem angemacht hat. Wir müssen die Toten untersuchen. So noch einmal nebenher, für mich war das übrigens das letzte halbe Jahr im Amt als Leiter des Instituts für Rechtsmedizin. Ich bin ja dann im September 2020 ausgeschieden. Mein Nachfolger, Professor Ondruschka, hat allerdings diesen Hamburger Weg mit der Untersuchung der Corona-Toten und auch der Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit Impfen sehr konsequent weiter beschritten und das Ganze sogar noch ausgebaut.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Ja, wenn jetzt dann die Obduktion durchgeführt wurden und bis heute dann wohl auch werden. Bis diese erste Obduktion durchgeführt werden konnte, du hast vorhin angedeutet, dass es doch ein paar bürokratische Hürden zu überwinden gab. So einfach war das gar nicht. Nach dem Motto, machen wir und alles ist gut, sondern da gab es bestimmt ein paar Telefonate oder Briefwechsel.
Ja, um noch einmal darauf einzugehen, das Robert-Koch-Institut war ja damals zuständig und das Robert-Koch-Institut hatte erklärt, die Toten seien hochinfektiös und es ginge von ihnen Gefahr aus. Ich habe ja schon erläutert, dass ich diese Bedenken nicht geteilt habe, weil die Virusinfektion alleine durch Betrachten oder auch durch oberflächliche Kontakte nicht übergeht auf die nächsten Angehörigen zum Beispiel, die sich um Tote kümmern oder auf Bestatter oder auf Geistliche. Insbesondere gibt es keine spezielle Gefahr für Rechtsmediziner oder Pathologen, die die Obduktion durchführen. Wir können uns schützen durch Schutzkleidung und durch spezielle Belüftungsführungen im Sektionssaal. Also kein besonderes Problem. Bei uns ist auch nie ein Arzt nach der Infektion von Corona-Patienten, also den Verstorbenen, krank geworden. Seinerzeit musste ich allerdings schon das zuständige Gesundheitsamt, davon gibt es in Hamburg 7, und auch die Gesundheitsbehörde davon überzeugen. Das war deswegen nicht schwierig, weil ja im Infektionsschutzgesetz ausdrücklich Sektionen ja regelrecht gefordert werden, um die Krankheit zu verstehen. Schon deswegen habe ich auch das Robert-Koch-Institut damals nicht richtig verstanden und habe mich dagegen gewendet.
Also wenn ich jetzt versuche, mir die Obduktion speziell in diesen Fällen vorzustellen, dann ist ein Rechtsmediziner, der so eine Obduktion durchführt, doch so ein bisschen wie was wie ein, ich sag mal, Detektiv in Weiß, also ein Ermittler, der mit Skalpell und Mikroskop arbeitet?
Ja, das Bild ist sicherlich berechtigt. Wir haben unseren heutigen Podcast ja auch im Grunde so angefangen, dass wir Corona als eine Art Täter darstellen, der dann von uns gesucht, verfolgt, identifiziert und dann auch überführt wird. Das ist durchaus ein Bild, was man gebrauchen kann. Und Ich will als Rechtsmediziner eben alle Spuren finden, die dieses elektronenmikroskopisch kleine Virus im Körper hinterlassen hat. Und dann will ich den Serienkiller tatsächlich aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, ich will die Krankheit behandeln und unter anderem spielt dabei auch die Impfung eine gewisse Rolle. Der Steckbrief des Virus, den haben wir damals, denke ich, schon sehr weitgehend festgelegt und konnten so die Kreise des Täters stören.
Ja, dann könnte man ja, wenn wir weiter bei diesem Bild des Ermittlers bleiben, auch von einer Handschrift, von einem Modus operandi dieses Virus sprechen?
Das kann man auf jeden Fall. Was wir bei den Obduktionen vieler Corona-Toten feststellen mussten, das habe ich auch schon gesagt, fast alle Verstorbenen hatten fortgeschrittene innere Erkrankungen, vorgeschädigte Organe und waren beispielsweise auch starke Raucher oder sie hatten Übergewicht. Vor allen Dingen befanden sie sich bereits im höheren Lebensalter. Ich habe deswegen auch häufig das Bild gebraucht, dass ich gesagt habe, sie sind infolge Corona verstorben, aber eher mit Corona als tatsächlich an Corona. Das ist ja so ein Bild, was mir auch zugeschrieben wird. Es trifft schon auch den Kern, dass man eben sagen muss, die medizinische Vorschädigung bei vielen war sehr ausgeprägt. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Personen behandeln müssen, wie wir sie schützen können und wie wir verhindern, dass also diese Hochrisikogruppen, Bewohner von Altenheimen, Pflegeheimen, Patienten auf Intensivstationen, Krebsstationen, wie man die am besten tatsächlich präventiv vor der Infektion bewahren kann. Viele Betroffene, das muss auch nochmal gesagt haben, und dafür steht das Beispiel mit diesem Feuerwehrmann, mit dem wir eingestiegen sind. Die ahnen nicht, dass sie angeschlagen sind, sie halten sich für gesund, doch tief im Inneren ihres Körpers gibt es Angriffsflächen für das Virus. Zum Beispiel in den geschädigten Lungen von Rauchern, in den kranken Nieren von Dialysepatienten, in kranken Herzen und bei Krebskranken und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.
Wir haben jetzt fast eine Stunde über Corona gesprochen und mancher denkt vielleicht, Mensch, irgendwie ist das doch gar kein Thema mehr. Aber ich glaube, dass wir diesen Menschen doch noch etwas mit auf den Weg geben können.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Corona ist nicht zu Ende. Corona ist jetzt in unserer Bevölkerung drin. Wir müssen davon ausgehen, dass saisonal, also so ähnlich wie bei Grippe, vor allen Dingen im Herbst und Winter, die Infektionen wieder stark zunehmen, vor allen Dingen, wenn die Leute auch dichter zusammenrücken, nicht so viel draußen sind. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich bei den Toten, die ich jetzt noch regelmäßig vor allen Dingen in den Krematorien sehe, wieder viel mehr Corona-Tote habe. Und Bettina, erlaub mir, dass ich noch so ein bisschen vielleicht doch versuche, eine gewisse Lehre zu ziehen aus all diesem. Ich finde übrigens, dass wir in Deutschland die vielen Probleme und auch Fehler aus der Zeit der Corona-Pandemie überhaupt noch nicht richtig aufgearbeitet haben. Und alle reden darüber, aber keiner tut es. Und ich finde, wir sind für die nächste Pandemie nicht viel besser gerüstet, als wir es für die Corona-Pandemie waren. Ja, auch mit vielen Überlegungen, zum Beispiel die Schutzimpfungen betreffend. Und zum Beispiel im Hinblick auf Obduktionen. Man muss ja einfach feststellen, dass nur in Hamburg überhaupt regelmäßig Obduktionen stattgefunden haben. Und da müssen wir dazu kommen, dass natürlich auch in anderen Universitäten zukünftig die erforderlichen Befunde erheben werden, wenn neue Infektionen auftreten. Also mein Fazit heute aus Sicht der Rechtsmedizin, ehrlich gesagt, ist das so eine Art Bankrotterklärung.
Inwiefern?
Naja, es gibt keine wirklich aktiv betriebenen Untersuchungen der Toten mit unklarer Todesursache und unklarer Infektion. Insbesondere gibt es viel zu wenige Untersuchungen bei Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen. Ich meine vor allen Dingen auch, um klarzustellen, dass die Impfungen positive Auswirkungen haben. Und viele wirklich sehr negative Entscheidungen aus der Zeit der Corona-Pandemie haben wir nicht ausreichend überdacht. Ich nenne nur diese verschiedenen Lockdown-Maßnahmen für mich besonders negativ in den Auswirkungen für die Kinder. Und wir müssen einfach bei Infektionslagen über die dafür vorgesehenen Institutionen, also das Robert-Koch-Institut und andere Bundesorganisationen, Vorsorge treffen, damit wir mit neuen Infektionen profimäßig vor allen Dingen in den Universitätskliniken umgehen. Die Pathologen und Rechtsmediziner haben immerhin einen gewissen Anfang gemacht. Sie haben ein nationales Obduktionsnetzwerk geschaffen, NATON, und für mich persönlich auch sehr positiv, mein Nachfolger Professor Ondruschka leitet dieses Obduktionsnetzwerk. Also von daher hoffe ich, dass die Rechtsmediziner insgesamt besser aufgestellt sind, in dem Fall als der Rest des Landes.
Wenn wir jetzt noch einen Tipp geben wollen an die Hörer, die Empfehlung wäre auf jeden Fall, die Corona-Impfung aufzufrischen. Dann hätte ich ja vor ein paar Tagen alles richtig gemacht, als ich zum Arzt gegangen bin.
Also es gibt klare Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die sind relevant. Also ich habe eine Impfung rechts und links im Oberarm, einmal gegen Grippe und dann gegen die Corona-Infektion.
Genau, so habe ich es auch gemacht.
Das Impfen ist ein wichtiger Aspekt, häufig entscheidend, um Infektionskrankheiten tatsächlich niederzuhalten und schlimme Auswirkungen zu vermeiden. Abgesehen vom Impfen geht es aber natürlich vor allen Dingen auch um sehr viele weitere infektionsmedizinische Maßnahmen, die die gesamte Bevölkerung betreffen, Quarantänemaßnahmen, Registriermaßnahmen, Lockdown-Maßnahmen. Und von der Psychologie her ist das Allerwichtigste, dass man nicht in Angst und Panik verfällt. Auch das ist eine Wiederholung, das ist ein schlechter Ratgeber. Und das hat uns viele, viele Milliarden gekostet, die wir deutlich sinnvoller hätten ausgeben können.
In diesem Sinne, diesmal ein Podcast nicht über Mord und Totschlag, auf jeden Fall nicht im klassischen Sinne, sondern eben über Corona. Nächstes Mal sind wir wieder bei einem, ich sag mal, menschlichen Täter. So viel darf ich schon verraten. Ansonsten, ja, bedanke ich mich wie immer sehr bei dir für deine Ausführungen und sage bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tangle apples, too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.